My friends and associates.
Liebe Freunde und Kollegen, es ist schön, gemeinsam hier zu sein. Ich wurde gebeten, über ein paar Gedanken und Beispiele zu sprechen, wie man mehr Schüler erreicht und enger mit Priestertumsführern zusammenarbeitet, damit mehr Schüler eingeschrieben und anwesend sind und einen Abschluss machen und wie man Anweisungen umsetzt. Wir hoffen, dass mit mehr Schülern in den Klassen auch mehr Kinder des himmlischen Vaters die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi verstehen und darauf bauen, sich für die Segnungen des Tempels würdig machen und sich selbst, ihre Familie und andere auf das ewige Leben beim Vater im Himmel vorbereiten. Ich bitte jeden von uns, auf Eindrücke des Heiligen Geistes zu achten, damit wir die Wahrheit und große Bedeutung dessen, worüber wir sprechen, erkennen mögen und dass wir inspiriert werden, den einen mehr zu erreichen, noch weiter auszuholen und noch mehr Schüler einzubeziehen. Letzten August hat uns Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel deutlich gemacht, dass es unsere Aufgabe ist, mehr Schüler zu erreichen und wie wichtig die Rettung ist, auf die die Propheten Wert legen. Wenn wir jetzt einiges davon noch einmal aufgreifen, möchte ich jeden bitten, sich selbst zu überprüfen, wie gut er dieser Aufforderung in den letzten 12 Monaten nachgekommen ist. Er sagte,
wiederholt hat Präsident Thomas S. Monson uns erläutert, wie heilig die Rettung der weniger Aktiven und der weniger Bekehrten unter uns ist. Eine der Prioritäten, die uns von Propheten gesetzt wurden, ist daher die Rettung. In Seminar und Institut wollen wir auf andere zugehen, indem wir eng mit den Priestertumsführern zusammenarbeiten. Auf Seite 10 in Ihrem Handbuch, das Evangelium Lehren und Lernen, heißt es, da die Führungs- und Lehrkräfte in Seminar und Institut ja bestrebt sind, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Segen zu sein, ist es wichtig, dass sie auch eng mit den jeweiligen Priestertumsführern zusammenarbeiten. Unter der Leitung der Priestertumsführer beraten sie sich und sorgen gemeinsam dafür, dass jeder Jugendliche und jeder junge Erwachsene eingeladen und motiviert wird, sich bei einem für ihn vorgesehenen Studienkurs einzuschreiben, ihn zu besuchen und abzuschließen. Lehrer und Führungskräfte setzen gemeinsam mit den Priestertumsführern alles daran, dass sich die Seminar- und Institutsschüler einschreiben und aktiv bleiben. Der Lehrer gibt sich nicht damit zufrieden, diejenigen zu unterweisen, die zum Unterricht erscheinen. Dies wird ebenso zu einem wichtigen Teil unserer Missionsarbeit. Wenn die Vollzeitmissionare mit dem Gemeinderat und dem Gemeindemissionsleiter auf Weisung des Bischofs zusammenarbeiten, werden sich Türen zu den Freunden und Familien derjenigen öffnen, die gerettet werden. Den Missionaren werden sich einzigartige Gelegenheiten bieten, neue Freunde der Kirche zu unterweisen.
Was haben wir getan, um dieser Aufforderung eines Propheten nachzukommen? Ist diese Priorität der Propheten, andere zu retten, für uns ein fester Bestandteil unseres Auftrags? Wie gut arbeiten wir dabei mit den Führern des Priestertums und der Hilfsorganisationen zusammen? Beziehen wir die Vollzeitmissionare mit ein? Als einige Kollegen und ich letzten Februar in Beira im Distrikt Mosambik im Gebiet Afrika Südost waren, wollten wir dieser Aufforderung von Elder Nelson nachkommen. Wir baten den dortigen Institutslehrer, ein Treffen mit dem Zweigpräsidenten zu vereinbaren, damit wir den Stand der Einschreibungen für das Institut besprechen konnten, der aus einem MLS-Bericht für seinen Zweig hervorging. Wir forderten ihn auf, zusammen mit dem Zweigpräsidenten festzustellen, wer von den jungen Erwachsenen sich abgemeldet hatte oder nicht kam, aber von einem Besuch profitieren könnte und von wem er dachte, dass er einer Einladung zum Institut nicht abgeneigt wäre. Wir erhielten Namen von einigen jungen Erwachsenen aus drei verschiedenen Familien. Am Sonntagnachmittag besuchten wir sie dann. Wir sprachen mit den Familien und den Freunden der jungen Leute über die angebotenen Institutskurse und luden sie dazu ein. Um eine liebevolle, respektvolle und zielgerichtete Stimmung zu schaffen, in der der Heilige Geist zugegen sein konnte, baten wir eine Familie, mit uns ein Kirchenlied zu singen und eine andere über eine ihrer Lieblingsschriftstellen zu sprechen. Zum Ende des Besuchs nahmen die jungen Erwachsenen unsere Einladung an und schrieben sich für die Institutsklasse ein. Sie sind seither immer da gewesen, ich habe es nachgeprüft. Die Segnungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit dem Missionars-Ehepaar ergaben, waren bemerkenswert. Wir durften mit eigenen Augen miterleben, was Elder Nelson verheißen hatte. Wir sahen, dass unsere Rettungsversuche zu einem wichtigen Teil der Missionsarbeit der Kirche geworden waren und dass sich den Missionaren einzigartige Gelegenheiten boten, neue Freunde der Kirche zu unterweisen. Bei diesen Besuchen kamen Jugendliche und junge Erwachsene hinzu, die nicht der Kirche angehörten, die in diesem Moment aber die Einladung annahmen, im Buch Mormon zu lesen, den Missionaren zuzuhören oder sich taufen zu lassen. Hier ist unser Gebietsdirektor zu sehen, Bruder Tassara Makasi. Er spricht mit Joao Magishire, einem jungen Erwachsenen, der sich an dem Abend nicht nur fürs Institut einschrieb, sondern auch die Einladung annahm, sich taufen zu lassen und sich wenige Monate später mit einigen anderen taufen ließ. Diese Geschichte veranschaulicht zwei sehr wichtige, miteinander verbundene Grundsätze. Erstens, wir erfüllen unser Ziel, wenn wir Kraft der weltweit und lokal vorhandenen Priestertumsschlüssel handeln. Und zweitens hat unsere Arbeit mehr Wirkung, wenn wir auf Weisung derer handeln, die diese Schlüssel innehaben. Die nächste Geschichte zeigt einerseits, wie wahr diese Grundsätze sind, andererseits aber auch, dass Gott uns Mittel und Wege aufzeigt, wie wir seinen Willen erfüllen können, wenn wir uns treu an die Weisungen seiner bevollmächtigten Diener halten. Dieses Beispiel handelt von einem kleinen Zweig in Bolivien, wo es damals etwa 35 Jugendliche im Seminaralter gab. Viele von ihnen waren im Seminar eingeschrieben, kamen aber nicht, weil der Weg dorthin zu gefährlich war. Den Eltern und Priestertumsführern fiel keine Lösung ein und schon bald machte unter den Mitgliedern die Nachricht die Runde, dass die Schüler nicht mehr zum Seminar kamen. Als Bruder Centeno, ein Mitglied des Zweigs, davon hörte, glaubte er helfen zu können, und so traf er Vorbereitungen, mit seinem Pferdegespann alle Schüler abzuholen und zum Seminar zu fahren. Bruder Centeno wachte jeden Morgen vor 5 Uhr auf, fuhr mit seinem Pferdewagen zum Haus eines jeden Schülers und klingelte, wenn er dort war, mit einer Glocke, die am Wagen hing. Nach dem Seminarunterricht brachte er die Jugendlichen nach Hause oder zur Schule. Bruder Centeno sagt, dass er jedes Mal, wenn er einen dieser Jugendlichen sah, daran denken musste, wie lieb er ihn hatte und wie sehr er sich wünschte, dass sie alle Religionsunterricht erhielten. Brüder und Schwestern, wenn wir mit den Priestertumsführern, den Ratsgremien in der Kirche und den Mitgliedern vor Ort zusammenarbeiten, finden wir die benötigten Hilfen und Lösungen, um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die unsere Schüler davon abhalten, voll und ganz mitzumachen. Wir halten mit den Priestertumsführern auch wirksamer Rat, wenn wir ihnen wichtige Informationen zukommen lassen, Bedürfnisse, Möglichkeiten und Lösungen aufzeigen und die Weisungen befolgen, die wir erhalten haben. Wie gut kennen wir die Informationsquellen für Religionslehrer und Priestertumsführer, aus denen Einschreibung, Anwesenheit und Kursabschlüsse hervorgehen? Sind uns Programme wie WISE und Potential Student Tracker oder der Anwesenheitsbericht für die Priestertumsführer vertraut und kennen wir uns damit aus? Können wir uns anhand der Berichte aus MLS mit den Priestertumsführern über Einschreibung, Anwesenheit und Kursabschlüsse beraten? Einige der besten Beispiele dafür, wie man Informationsquellen gut nutzt, habe ich gesehen, wenn S&I-Mitarbeiter zusammen mit dem Pfahl- oder Gemeinderat die Listen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgingen, die zum Unterricht kamen oder kommen konnten, und dann darüber sprachen, wie man auf Schüler, die nicht eingeschrieben waren oder Schwierigkeiten hatten, zugehen und sie einladen konnte. Das ist Bruder Joselito Neves, unser Koordinator auf den Kapverdischen Inseln, mit den Zweigpräsidenten aus dem Distrikt Mindelo. Bruder Neves geht mit ihnen die MLS-Berichte über die Schüler durch. Er hilft ihnen, die Berichte für den Zweigrat vorzubereiten, wo die Zweigpräsidenten dann unter der Leitung der Distriktspräsidenten über die Einschreibungen und die Anwesenheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprechen und einen Plan aufstellen, wie man auf einzelne Schüler zugehen will. Daran sieht man, dass man selbst in einer weltweit tätigen Organisation, in der man mit Listen und Zahlen arbeitet, dem Grundsatz treu bleiben kann, dass sich im persönlichen Kontakt und in der Einladung an die Schüler, sich einzuschreiben, zu kommen und einen Abschluss zu machen, die Liebe Gottes kundtut. Ich möchte dafür ein Beispiel anführen, das zeigt, dass man selbst beim Seminar, in den Schulfreistunden oder in einem großen Institut mit den Priestertumsführern zusammenarbeiten und diese Grundsätze umsetzen kann, sodass ein guter persönlicher Kontakt zustande kommt und man Schüler einladen kann. Dieses Beispiel stammt aus dem Seminar während der schulfreien Stunden im Gebiet Weber in Utah, wo die Einschreibungen, die Anwesenheit und die Seminarabschlüsse wirklich im Argen lagen. Der Seminarleiter wandte sich an die dortigen Priestertumsführer im Rat und zusammen machten sie sich an die Arbeit. Hier eine Zusammenfassung dessen, was dann geschah. Als erstes traf der Seminarleiter mit den Pfahlpräsidenten bei einer Sitzung des örtlichen Bildungsausschusses der Kirche zusammen, da er Glauben an die Macht der Priestertumsschlüssel hatte. Gemeinsam beschlossen sie, die Seminarlehrerschaft den Führern aller Gemeinden aus diesen Fällen vorzustellen. Einer der Lehrer traf sich dann mit dem Bischof einer jeden Gemeinde und ging mit ihnen namentlich die Liste aller potenziellen Seminarschüler durch. Man sprach über den Schüler, seine Familie und die beste Art und Weise, persönlich mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn einzuladen. Jede Woche ging dann abends einer der Seminarlehrer mit einem Mitglied der Bischofschaft, einem JM-Leiter oder einem Gemeindemissionar los und besuchte der Reihe nach jeden dieser Jugendlichen und dessen Familie. Den Einladungen lag ein Leitgedanke zugrunde. Mach ein paar Wochen mit, und wenn es dir in dieser Klasse nicht gefällt, dann kannst du zurück in die alte Klasse. Die meisten Schüler waren schon ewig nicht mehr von jemandem aus der Gemeinde oder vom Seminar besucht worden. Nach und nach hatten diese Besuche einen beachtlichen Einfluss auf die Anzahl der Einschreibungen, die Anwesenheit und die Kursabschlüsse. Im September 2009 gab es 74 eingeschriebene Schüler, wobei die Anwesenheit noch hinterherhinkte. Nur 5 Jahre später, im Juni 2014, hatten 232 Schüler einen anrechnungsfähigen Abschluss in der Tasche. Ich muss immer daran denken, wie viele Schüler wohl nur dadurch, dass Beauftragte von S&I sich mit den Priestertumsführern und Ratsmitgliedern zusammen zur Rettung aufgemacht hatten, auf einen Weg zurückgebracht wurden, der sie auf den Missionsdienst und den Tempel vorbereitete. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein Video zeigen, das man verwenden kann, um mit den Priestertumsführern ins Gespräch zu kommen oder um Lehrkräfte zu schulen oder einzuweisen. Es geht darin um eine wahre Begebenheit, aus der man erkennt, wie jeder von uns, der Schüler retten will, auf diejenigen zugehen kann, die sich abgemeldet haben oder nicht kommen. Man sieht, wie weitreichend die Folgen dieser persönlichen Anstrengungen sein können. Was wir uns nun anschauen, begann vor 40 Jahren in Stavanger in Norwegen, als ein nicht so aktiver junger Mann namens Stein aufgefordert wurde, sich für den Seminarunterricht in einer soeben eingerichteten Klasse bei einem neuen Lehrer einzuschreiben, einem 18-Jährigen namens Lasse.
Stein war nicht aktiv, kam aber 2-3 Mal im Jahr mit seinen Eltern in die Kirche. Später erinnerte er sich daran, wie beeindruckt er von der Art und Weise war, wie Lasse ihn jedes Mal begrüßte, wie er willkommen geheißen wurde und wie Lasse sich für ihn interessierte, wenn er da war. Nachdem er als Seminarlehrer berufen worden war, beschloss Lasse, eines Abends Steins Familie anzurufen und sie zu besuchen, um Stein einzuladen. Der Besuch bei dieser Familie war nicht ganz einfach, weil sie sehr weit weg wohnte. Er war 1,5 Stunden und fast 2 unterwegs, bevor er bei ihnen ankam. Als er an diesem Abend bei ihnen eintraf, bat man ihn ins Esszimmer. Stein beschreibt mit eigenen Worten, ich spürte sehr stark den Heiligen Geist. Nach einer Weile hielt Lasse inne, sah mir in die Augen und sagte, Stein erklärt, dass er von seiner positiven Antwort überrascht war, denn er hatte damit sehr viel zu tun. Später sagt er rückblickend, der Heilige Geist muss mich sehr stark beeinflusst haben. Diese Geschichte mag ich besonders, denn ich glaube, sie verdeutlicht 3 wichtige Grundsätze. Erstens den Grundsatz, dass man unter der Leitung der Priestertumsführer handeln sollte, die die Schlüssel innehaben. Genau das machte Lasse, als er sich um die weniger Aktiven kümmern wollte. Zweitens hatte er Glauben und Mut. Es fiel ihm nicht leicht, was er da machte. Und drittens ging er buchstäblich die 2. Meile. Er nahm einen weiten Weg auf sich. Für den einen. Diese Geschichte geht mir sehr nahe, denn der 17-jährige Junge von damals, Stein, der bin ich.
That night by the fireplace.
Dieser eine Abend am Kamin veränderte buchstäblich mein ganzes Leben. Ich begann, das Evangelium zu studieren. Ich lernte den Heiligen Geist kennen. Ich erlangte ein Zeugnis. Ich wurde in der Kirche aktiv. Ich entschloss mich, auf Mission zu gehen. Ich lernte meine zukünftige Frau, meinen Schatz, kennen. Später heirateten wir im Tempel und bekamen 4 wunderbare Kinder. Meine beiden Brüder wurden wieder aktiv. Auch sie heirateten im Tempel. Wie dankbar ich dafür bin, was Lasse getan hat? Ich kann es nicht beschreiben. Ich werde ihm für das, was er getan hat, ewig dankbar sein. Für uns als Familie und für jeden Einzelnen von uns war es eine Freude und eine Ehre, 40 Jahre lang unser ganzes Leben in der Kirche zu dienen und die Segnung daraus zu beziehen. Ich glaube nicht, dass Lasse, als er an diesem Abend zu uns kam, sich auch nur im Entferntesten hätte vorstellen können, welchen Einfluss er auf uns haben würde. Durch das, was ein Einzelner getan hat, änderte sich für viele das Leben. Sie wurden reich gesegnet.
Brüder und Schwestern, ich hoffe und bete dafür, dass sich jeder von uns dazu entschließt, diese von den Propheten gesetzte Priorität, andere zu retten, zu einem wesentlichen und konstanten Bestandteil seiner Aufgaben zu machen und dass er wissen möge, dass man sehr glücklich wird, wenn man dem Beispiel des Heilands folgt und die Verlorenen sucht und rettet. Im Namen Jesu Christi. Amen.